Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Deutschland ist Europameister!
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Herzlich willkommen zu einer, wie ich gerade gelernt habe, Sonderfolge von Abteilung Europameister. Es ist natürlich eine besondere Zeit. Die Euroleague Playoffs sind voll und ganz im Gange. Wir mussten kurz fürchten, dass wir 4 Serien bekommen, in der keine einzige ein viertes Spiel haben wird. Aber nun bekommen wir doch noch mehr Action an meiner Seite, um das zu zelebrieren. Natürlich wie jede Woche. Per Günther, Per, wie erwischen wir dich heute? In welchem Zustand?
In einem selten unprofessionellen Zustand erwischt mich mich heute. Ich habe gestern, also die OMR ist gerade. Ich glaube, es ist ein Ort, auf den es gibt viele Orte, wo du dich, glaube ich, nicht wohlfühlen würdest. Ich glaube, die OMR könnte die Nummer 1 sein. Es ist eine große Marketingmesse, wo viele Leute, die sich oder ihre Firma präsentieren wollen, zusammenfinden und jeder versucht, irgendwie eine Scale-Leiter zu erklimmen oder etwas zu verkaufen. Aber dazwischen gibt es auch ganz viele tolle Leute, die das nicht tun und auch die eine großartige Zeit haben. Und es gibt natürlich dann auch unfassbare Sportler wie Tom Brady, habe ich gestern zum Beispiel gesehen, als Speaker. Hey. Und ich bin der reinste amerikanische Klischee-Zyniker, wie du weißt. Und er hat die Hits gespielt, er hat die 199. Draft und die, keine Ahnung, die 28-3 der Super Bowl gespielt und was es bedeutet, dass man an sich glauben muss. Und ich saß die erste halbe Stunde drin und dachte, das ist einfach wieder so klischeebeladen. Und am Ende hat er mich doch erwischt. Und ich war bereit, durch Wände zu laufen. Und ich bin dann aber nicht durch Wände gelaufen, sondern ich bin dann schlussendlich in die Thai-Oase gelaufen und bin dann nur kurz von der Party für 3 Stunden, um Basketball zu gucken, und bin dann wieder auf die Party gefahren. Und ich hatte eine unglaublich gute Zeit bei beidem. Also der Basketball war dann fast noch das Highlight, besonders
ja,
das zweite
Spiel. Ja, was war berauschender von beiden, wollte ich dich fragen.
Ich hätte keinen Gedanken mehr verschwendet an diese Party, wenn dieses Spiel gestern 12 Stunden gegangen. Also beide Spiele eigentlich, aber gerade nach dem zweiten, ich habe selten das Gefühl von, spielt doch bitte einfach weiter. Können wir bitte einfach Viertel 5, 6, 7, 8, 9 und 10 jetzt sehen? Es war wirklich hoch emotionalisierend, was wir da gestern gesehen haben.
Ja, dann starten wir doch da direkt. Steigen wir ein bei diesem zweiten Spiel, das gestern Abend stattgefunden hat, zwischen Panathinaikos Athen und Valencia. Wir erleben mal wieder feinste Ergin Ataman-Shenanigans. Und es war mal wieder so knapp vorm Funktionieren, dass ich, um ehrlich zu sein, auch als ja doch neutraler Beobachter fast verzweifelt wäre vor dem Endgerät. Weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Nachdem Valencia 3 Viertel überragenden Offensivbasketball spielt, in ihre Actions kommt, genau all das macht, was wir vielleicht so ein bisschen erwartet haben, was versagen würde in den Playoffs. Und es funktioniert in allen 3 oder in 2 von 3 Spielen bisher hervorragend. Im ersten Spiel beide Teams von offensiv sehr limitiert. Und dann dieser Doppeltrainer rausschmiss und plötzlich kommt Panathinaikos wieder an und ich dachte mir, das gibt's doch nicht, dass sie es jedes Mal wieder irgendwie so hinbekommen. Aber Valencia überlebt und forciert Spiel 4. Sie haben sich mindestens dieses Spiel 4 verdient. Diese Serie ist unfassbar eng. Was sind so deine Gedanken dazu?
Es ist ja eine Ewigkeit her, dass wir gesprochen haben, weil wir haben den letzten Podcast an einem Montag aufgenommen. Heute ist ein Donnerstag. Das gab es quasi noch nie. 10 Tage dazwischen. Und unser Preview war ja das vielleicht, wo wir uns am uneinigsten waren. Also was passiert jetzt? Wir wissen beide, eine Mannschaft spielt das ganze Jahr geilen Basketball. Sie sind schnell, sie sind klein, sie rasen, sie haben so eine klare Identität. Man hat das Gefühl, die würden sich zerreißen für alles, was passiert. Aber haben sie Closer, sind die Fragen. Auf der Gegenseite wissen wir, sie haben so viel individuelles Talent, passt es aber zusammen, sind sie bereit, wirklich zu verteidigen und so weiter. Und wir waren auf trotzdem irgendwie, obwohl wir genau das Gleiche sehen, waren wir auf der verschiedenen Seite, wer diese Serie gewinnt. Und wie das so ist, guckt man die Serie natürlich noch an und will dann, also juckt mich am Ende, ob ich recht habe oder nicht, ist es nicht, aber man guckt dieses erste Spiel und denkt, okay, Valencia schießt 6 von 33 von der Dreierlinie. Ich fand den Basketball von Panathinaikos schlimm, Aber Valencia war auch noch nicht frei, waren irgendwie nicht ready. Gerade das erste Viertel haben sie war irgendwie so ein bisschen geklemmt. Und trotzdem war es der deutlich bessere Basketball für mich. Und sie schießen einfach, treffen einfach kein Scheunentor. In Spiel 2 spielt Valencia einfach genau den Bass. Sie kommen jedes Mal in die Zone, sie machen, was sie wollen. Und aber Panathinaikos schießt einfach, trifft einfach jeden Wurf. Also zwischendurch waren sie, glaube ich, bei 65% Dreier. Es war ein Spiel, was ich habe noch nie in der Qualität, in der Art und Weise einen größeren Unterschied gesehen zwischen zwei Mannschaften. Und trotzdem hat eine Mannschaft gewonnen, da sie noch mit drei hinten, kurz vor Schluss, ein Chedi Osman Dreier mit Brett aus 9 Metern reinknallen. Sie schießen 15 von 15 Freiwürfen. Sie schießen deutlich über 50% von der Dreierlinie. Und Valencia spielt Traumbasketball und verlieren dieses Spiel nach Verlängerung. Und Hayes Davis Game Winner. Ich dachte, es darf nicht sein. Die Basketballgötter dürfen nicht zulassen, dass diese Serie in 3 Spielen zu Ende ist. Und dann habe ich mit unserem Boy Lukas Feldhaus geschrieben und wir haben einen sloppy Panna-Start in die zweite Hälfte. Der Panna-Schalter, den wir seit 4 Jahren besprechen, wo wir sagen, die sind auch immer bereit, wenn es ihnen zu gut geht, wieder zu sagen, so jetzt nehmen wir uns noch mehr zurück als sowieso schon. Und dann dachte ich, okay, es wäre soweit und es ist irgendwie ein 20er Ball für Valencia gestern. Und dann wird es ganz, wie du sagst, das erste Mal Valencia mit Ball nach vorne dribbeln, lange auf der Stelle dribbeln und dann schlimme 1-gegen-1 Würfe nehmen in den letzten 3 Minuten. Und es wurde nochmal knapp. Und ich bin so froh, dass Valencia das Ding noch gewonnen hat.
Also Spiel 2, muss man sagen, ist für mich das Spiel des Jahres gewesen. Ja. Und es hat eine, aus meiner Sicht, selbst zu den besten Zeiten von Ataman unter Anadolu Efes, selbst als sie da die 2 Titel gewonnen haben, noch nie größere dagewesene Diskrepanz zwischen einem Team und der Rest der Liga, was individuelles Talent angeht, dargestellt für mich. Die Lineups, ich meine, wir wussten das alles vom Papier und wir kennen diesen Kader. Die Lineups, die Panathinaikos zwischenzeitlich aufs Feld geschickt hat, bestehend aus Kendrick Nunn, dann entweder TJ Shorts oder Jaren Grant, Chedi Osman, Nigel Hayes-Davis und Matthias Lissor oder auch gerne mal mit Nigel Hayes-Davis auf der 5 und Juan Jana Gomez auf der 4, wo einfach jeder einzelne Spieler, nicht 2 oder 3, was schon für viele Euroleague-Teams Luxus wäre, sondern jeder einzelne Spieler die Seite freimachen kann und sagen kann, so, ich geht's ISO und das ist eine überdurchschnittliche bis extrem gute Offense, die ich hier spiele, versus wie hart ein anderes Team dafür arbeiten muss, sich freie Würfe zu erspielen. Ich habe noch nie so einen Unterschied gesehen, wie du es gerade schon angesprochen hast. Und es ist wirklich egal, von welcher Position es kommt. Und das dann auch noch ohne Kostas Lukas, der in dem Spiel nicht mit dabei ist. Ich habe auch mit Lukas Feldhaus geschrieben. Und Lukas Feldhaus hat was formuliert, was mir vielleicht auf der Zunge lag, aber was ich noch nicht so klar sehen konnte, aber es fühlt sich ein bisschen an, wie wenn das tatsächlich funktionieren sollte für Panathinaikos, wie ein erkaufter Titel, so hat er das genannt, weil ich sehe, um ehrlich zu sein, in diesen Spielen nicht mehr wirklich die Hand eines überlegenen Coaches, aber der überlegene Coach liegt 2-1 zurück in der Serie, in Pedro Martinez, denn wenn wir alle Marker nehmen, für wie diese beiden Teams jetzt gerade gegeneinander spielen. Extrem hohe Three-Point-Attempt-Rate. Extrem hohe Pace. Die beiden letzten Spiele sind so schnell, also Durchschnittspace in der Euroleague in dieser Saison ist so um die 73, 74 Possessions. Spiel 2 und Spiel 3 hatten 87 Possessions und 84 Possessions. Gut, in einem von den beiden war eine Overtime dabei, aber das ist beides extrem viel schneller als gerade das Spieltempo, was Panathinaikos normalerweise haben möchte. Es läuft eigentlich von den X's und O's spieltaktisch fast alles so, wie Valencia es haben möchte. Und allein durch das extreme individuelle Talent dieser Mannschaft führt Panna, wenn auch nach extrem knappen Spielen, mit 2-1 in dieser Serie.
Ja, aber ich würde noch mal einhaken. Für mich, dass die 60% von der Dreilinie schießen und 15 von 15 von der Freiwurflinie ist nicht das individuelle Talent, was da ist, sondern das ist sogar mit diesem Talent gab's Ausreißer. Die 6 von 33 von Valencia ist ein Ausreißer und die Wurf, also der Hernan Gomez Dreier aus 10 Metern ist ein Ausreißer. Der Dreier mit Brett ist ein Ausreißer. Also die 12 vergebenen Freiwürfe von Valencia ist ein Freiwurf. Dass Montero als 90-prozentiger Freiwerfer 4 Freiwürfe daneben wirft, ist für mich ein Ausreißer. Also mit all dem eingerechnet war für mich trotzdem, also du kannst ja, es ist für mich eher das weiße Ballett bei Real Madrid. Es ist kein, also ich glaube eher, dass das ein Mahnmal sein wird für, du kannst dir den im Zweifel nicht so erkaufen, wenn der Fit deiner Spieler einfach nicht gut genug ist. Wenn du keine Verteidiger dabei hast. Wenn du nur Shotmaker hast und davon zwei quasi aus der Midrange werfen wollen, dann kannst du dir 5 MVPs zusammenholen und du gewinnst die Euroleague nicht. Ich würde vom Stuhl fallen, wenn die Euroleague gewinnen. Die können nicht verteidigen.
Ja, sie verteidigen niemanden.
Valencia macht jedes Mal 100, es sei denn, sie schießen 6 von 33 von der Dreierlinie und hatten 15 freie Dreier.
Die Paint-Touches, von denen du vorhin auch schon gesprochen hast, die Branko Badio kreiert, die ein Jean Montero kreiert, sind keine toughen Paint-Touches. Nee. Es ist Wahnsinn, was für ein Tag- und Nacht-Unterschied es ist, gestern zu sehen, wie schwer es einem Sylvain Francisco, wie schwer es einem Maodolo, einem Nigel Williams-Goss fällt, in diese Zone von Fenerbahce zu kommen. Wir reden auch über diese Serie gleich noch. Und wie einfach es ist für Branko Badio, egal wer sein Matchup ist, mit dem ersten Schritt vorbei zu sein und die komplette Defensive in Rotation zu bringen bei Panathinaikos. Und das ist natürlich schon auch so eine Frage von Energie-Expenditure. Ich glaube, das sind alles Spieler oder fast alles Spieler, die über ihre Karriere gewohnt sind, dass dieses Ende des Feldes das ist, wo sie sich mal eine Pause nehmen. Und vorne ist dann das Ende, wo sie gebraucht werden als One-on-One-Shotmaker. Weil ich sehe zum Beispiel, also Kendrick Nunns Defensive Effort selbst in diesen Playoffs jetzt ist unter aller Sau. Du siehst ihn regelmäßig in diesen Off-Ball-Situationen von Valencia völlig verloren. Ich habe noch nie, glaube ich, auf Euroleague-Level einen Spieler gesehen, der so hoch angesehen wird, der so oft nicht weiß, wo sein Gegenspieler ist. Und zwar nicht nach komplizierten Aktionen, sondern nach 2-3 Sekunden in der gegnerischen Offense. Und das ist eben der Punkt. Ich glaube, jede andere Mannschaft, die solche defensiven Anfälligkeiten hat, würde hier sang- und klanglos 3-0 rausgehen. Aber so ist dieses Level an offensivem Talent. Und es war ja auch gestern wieder knapp. Es wäre auch gestern fast wieder hinten losgegangen für Valencia. Was ein absoluter Wahnsinn ist.
Ja, aber und da sind es halt 20, die sind halt 20 vorne. Und die, oder sie sind 18 vorne, glaube ich, im dritten Viertel. Und es ist für mich, klar, in der Halle sind sie dann wirklich gefährlich. Weil auch nach dem Trainer, der Trainer rausschmissen ist ja auch das Beste, was ihnen, das ist das, was ihnen Leben gegeben hat. Die Halle dreht völlig durch. Ich bin auch gespannt, wie Spiel 4 jetzt läuft. Aber für mich müsste es in der Serie jetzt mindestens 2-1 stehen, eigentlich.
Ja, ich meine, das Spiel 2, also dieser Wurf von Chaddy Osman, für alle, die den nicht gesehen haben, ist einer der verrücktesten Würfe der letzten Jahre in der Euroleague, dass der reingeht, dass sich all das so aneinander reiht. Das ist natürlich noch so eine Komponente, die wir sprechen müssen. Wir haben es am Anfang schon angeteased, aber was Ergin Ataman sich da leistet bei dieser doppelten Coach-Ejection, ist selbst für Ataman-Verhältnisse
Der war sauer. Ich hätte so gern gewusst, was Martinez ihm gesagt hat, schon auf dem, also es ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wurdest du vielleicht mal der Klasse verwiesen oder wurdest du irgendwie mal in dein Zimmer geschickt von der, und so im letzten, du gehst und du weißt, du hast jetzt noch ein Eskalationsangebot in deiner Tasche und du lässt es so ganz leise fallen, während du in dein Zimmer gehst und du weißt jetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass du gleich lautes Stapfen über den Flur hörst und dies in deine Tür nochmal aufgerissen wird, ist sehr groß. Und genau das war das. Martinez geht an ihm vorbei. Martinez wird auch rausgeschmissen, weil er quasi unglaublich vehement gefordert hat, dass Ataman endlich rausfliegt. Also so habe ich das interpretiert. Ich weiß nicht, er hat immer dieses dreimal gesagt. Also als hätte Ataman jetzt quasi schon dreimal so heftig sich beschwert, dass er doch irgendwann fliegen muss. Und durch diesen Einsatz von Matthias fliegt er auch, aber er ist der Erste, der geht. Und während er quasi geht und er ist so richtig stoisch, lässt er nochmal was fallen Richtung Ataman und Ataman explodiert. Und Martinez lässt sich dann aber nicht mehr von dieser Explosion. Er weiß, dass sie, wahrscheinlich wusste er auch, dass sie kommt und er weiß, dass sie passiert. Und er geht einfach so mit so einem super fokussierten Gesicht Richtung Richtung Umkleide. Es kann nicht, dieses Spiel 4 kann nicht früh genug starten. Ich bin so bereit einfach, dass es losgeht. Das ist krank.
Und ich meine, es ist nach wie vor absolute, kein Schutzhelm, pure Offense-Ballerei. Es macht einfach so Spaß, gerade Valencia in der Offensive zu beobachten. Ja, also ich glaube noch daran, dass sich Valencia auch dieses vierte Spiel holen kann. Und ich würde gerne 5 Spiele sehen in dieser Serie. Gehen wir weiter zu dem ersten Spiel, das gestern Abend stattgefunden hat. Denn das war nicht viel weniger spektakulär. Zwischen Kaunas und Fener. Ich in der ersten Hälfte den Eindruck hatte, okay, Fenerbahce hat entschieden, dass sie jetzt einfach wieder das Championship-Team sind. Sie sind jetzt wieder der Euroleague-Champion, unangefochten, führen mit 18 oder mit 19 in der ersten Hälfte. Die Defensive ist wieder undurchdringlich. Es ist ein Dickicht an Armen und Körpern. Und dann kommt diese zweite Hälfte und für mich der Dank des Jahres ist das der. Es ist einer der besten Euroleague-Dunks, die ich je gesehen habe, von Sylvain Francisco im Fastbreak über Tarik Beberovic, der diese Halle anfeuert und dann aus meiner Sicht auch das Team von Žalgiris Kaunas anfeuert.
Ich glaube, mit also Time and Score oder der Situation, in der der Dunk kommt, ist er auf jeden Fall unter den größten 5 Dunks, an die ich mich so in den letzten 5 bis 10 Jahren erinnern kann. Einfach weil er also quasi die Serie rettet. Ich liebe das, wenn du noch die Sekunde hast, wo eigentlich schon klar ist, okay, er wird's versuchen. Also wer die Schrittarbeit von Sylvain Francisco gesehen hat, war eigentlich, sieht man ab der Mittellinie, der macht sich nicht bereit dafür, oder er hätte wahrscheinlich den kürzesten Weg, wenn er den kürzesten Weg genommen hätte, hätte es einfach ein Linkskoppliger, wäre es ein Linkskoppliger gewesen, aber er stellt nochmal um auf den, als Rechtshänder, rechts-links reinzusteigen, ist einfach auch, das sind so diese reingelehnten Dunks, sind die spektakulärsten, die es gibt. Das ist so ein bisschen Michael Finlay-esque aus den Jahren. Und es war klar, sie brauchten irgendwas. Also es musste etwas passieren. Es waren dann ja vorher, hat er endlich einen Dreier getroffen. Es ist dann quasi, waren dann 7 Punkte von ihm. Weil das, genau wie du sagst, das Spiel wirkte genau wie die ersten 2. Fenner kommt aus den Startblöcken, ist 20 vorne. Zweimal findet sich Žalgiris so ein bisschen in der zweiten Halbzeit, aber zweimal ist das Loch zu groß, was sie sich gegraben haben und sie kommen nicht nah genug ran. Jetzt sind sie zu Hause und sie brauchten wieder einen Moment, weil sie auch schon sofort, das Spiel geht los und ist quasi gefühlt schon, sie sind wieder 10 hinten sofort. Und dann brauchten sie einfach Francisco, um das, was passiert. Und der Dank war natürlich spektakulär. Und dann haben wir endlich auch mal die offensiven Schwächen, die wir erwartet haben, gesehen von Fenner. Also ich bin umgekippt. Es hat mich genervt dann im Anfang des dritten Viertels. Auch da, Fenner gewinnt das ganze Jahr immer nur die knappen Spiele. Sie hatten diese 19 von 21, sie haben ja ewig nicht verloren, aber es war nie die Dominanz, Netrating, sie haben die Top-Teams nicht geschlagen, wir haben das alles durchgesprochen. Und trotzdem war ich eigentlich immer so, Jacek Kivicius in der Serie, bis er nicht eine verliert, darf man da nicht mehr gegen gehen, weil er wird Beton anmischen, so wie ihn nicht kennen. Aber die offensive Seite habe ich nicht gesehen. Haben wir, glaube ich, oder weiß ich nicht, ob jemand gesehen hat. Auch Wade Baldwin auf einmal catch and shoot, aus dem Dribbling, super kontrolliert. Du hast das Gefühl, das Spiel läuft. Biberovic sieht aus wie ein Superstar. Und dann wirkte Fenner wie mit Olympiakos die beste Mannschaft des Turniers. Und das München-Spiel damals vor Ort, wo sie so schwach aussahen und es war dieses, sie müssen jetzt 3-4 hintereinander verloren, jetzt müssen sie doch mal wieder irgendwie ein gutes Spiel machen. Das hat mich so geprägt. Vor Ort Spiele verzerren das manchmal so krass, finde ich, weil ich dachte, nee, was, die werden offensive Riesenprobleme haben. Die werden Viertel spielen, Halbzeiten spielen, wo einfach sie 20 Punkte machen insgesamt und das wird nicht reichen. Und endlich gestern ist so ein bisschen was davon aufgeflackert.
Ja, Fenner mit einer extrem starken offensiven ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte dann so gut wie nichts mehr getroffen von draußen. Ich glaube, am Ende 0 von 6 oder so in der zweiten Hälfte, auch kaum noch Dreierversuche. viel über Talen Tucker, der sich da reinbullied, aber es ist schon eindeutig erkennbar, dass ihnen die offensiven Alternativen und Varianten fehlen, vor allen Dingen mit der Art und Weise, wie Kaunas dann verteidigt hat. In der ersten Hälfte haben wir Kaunas noch viel gesehen, wie sie versucht haben, Ballhändler zu trappen, und dann haben sie eben Nicolò Melli in der Mitte oder Mika Jantunen in der Mitte, die dann als diese Short Roll Entscheidungsfinder extrem effektiv sind. Selbst Devin Hall gestern einige Male da so eingesetzt. In der zweiten Hälfte sagt Jagirs einfach straight up, wir verteidigen das allermeiste einfach eins gegen eins. San Francisco wurde einige Male gejagt und einige Male bestraft, gerade von Talen Horton Tucker. Aber das sind dann vielleicht offensive Possessions, mit denen du leben kannst. Was ist denn aus deiner Sicht oder aus deiner Erfahrung so der von außen oft debattierte Wert von Teamrhythmus? Ich erinnere mich zum Beispiel noch sehr gut dran an die Golden State Warriors mit Kevin Durant, wo man in den Playoffs Spielen gewonnen hat, aber es war dann Crunch-Time, irgendwie nur ISO Kevin Durant, und dann war die Diskussion, ja, der Rest des Teams wird rausgenommen damit und aus dem Rhythmus gebracht und verliert Selbstvertrauen. Und ein bisschen hatte ich gestern den Eindruck bei Fena in der zweiten Hälfte, dass diese Jagd auf San Francisco dazu geführt hat, dass der Rest der Offensive drumherum so ein bisschen kollabiert ist. Wie ist das aus deiner Sicht?
Also von meinem Gefühl her war es so dieses typische Klischee, was du eigentlich auf den Finalen, oder ich mag das eigentlich, was in Finalen passiert. Das in dem Finalspiel, do or die, du hast ein Spiel oder das ist ein Spiel 7, ist immer so, wer hat als erstes mehr Spieler, die sich wohlfühlen oder die sich okay fühlen, die quasi an ihre normalen Leistungen rankommen in diesem Spiel. Und ich fand, es war so auffällig, dass du quasi bei Kaunas hattest du vielleicht 3,5 Spieler in den ersten 2 Spielen, wo du gesagt hättest, also du hattest einen Williams Goss, du hattest einen Francisco Mal und du hattest einen Wright und du hattest einen Tubelis. Und das war einfach nicht genug. Und dann hast du gefühlt 3 gegen 8, 3 gegen 9 gespielt, weil einfach bei Fenner jeder seinen Job gemacht hat. Melli hat seinen Job, also du hast das Gefühl, Fenner hat alle genau da. Und die tun das, was sie tun müssen. Und dann hast du eben diese Spieler, wo ich dachte, die müssen einmal nach Hause. Die müssen einmal, also sie können sich das selber nicht kreieren. Sie finden keinen Weg, in Butkevicius, auch in Gidreitis oder in Maudolo, haben es nicht geschafft, sich das selber irgendwie zu kreieren in diesen komischen Situationen gegen diese defensiven Guards, mit den wenigen freien Looks, die sie bekommen, mit den wenigen Freiwürfen, die sie bekommen, dann irgendwie sich so da rein zu forcieren in so eine Serie. Sie brauchen einmal, sie müssen nach Hause und sie brauchen einen kurzen Lauf. Und das war dann irgendwann deutlich, dass es wieder quasi den Anführer gebraucht hat, Momentum in dieses gesamte Mannschaftsspiel zu bringen. Und dann erst können die Spieler drumherum dann sich an den Tisch setzen und auch irgendwie auch präsent sein, auch was beisteuern. Ne? Das war irgendwie sehr auffällig.
Ajuolas Tubelis, von dir gerade schon angesprochen. Selten in den vergangenen Jahren haben wir wir haben natürlich jedes Jahr Euroleague-Rookies, die irgendwie aus der NBA kommen und da Rollenspieler waren und dann, naja, Kendrick Nunn, Talen Horton Tucker in dieser Saison, von denen wir schon mit zumindest zu dem halben Basketballverständnis, das wir so haben, erwarten, die werden gut funktionieren. Selten gibt es jemanden, der aus einer Rolle von einem kleineren Team kommt, in ein Euroleague-Team, von dem man denkt, ah, vielleicht kommt er, macht er was Gutes von der Bank, und der dann plötzlich der beste Spieler in einer Euroleague-Playoff-Serie ist. 11 Punkte in Spiel 1, 16 in Spiel 2 und gestern 26-6 mit dem fettesten defensiven Play noch am Ende, dieser Riesenblock kurz vor Schluss. Eine unglaubliche Saison, von der man, oder von der ich zumindest dachte, okay, irgendwann kommt so ein bisschen die Wand. Vielleicht, er ist auch noch ziemlich jung, er ist 24. Aber von wegen, er steigert sein Level in diesen letzten Wochen noch.
Ja, das ist dieses Spannende, du hast ein Zuhause oder du hast ein, zwei Qualitäten, mit denen du weißt, du kriegst immer was. Und sein Positionsspiel rund um den Korb oder abseits von Penetration von seinen Guards ist so gut wie kein anderes in der Liga. Ist es eine Übertreibung? Hast du das Gefühl, wenn jemand Drive Tubelis, also gerade wenn du Slow-Mo anmachen würdest, siehst du, finde ich, so früh, dass er realisiert, wo der Drive hingeht. Und es gibt, du siehst irgendwo eine Lücke und die Wahrscheinlichkeit, dass er in dieser Lücke auftaucht und einfach einen kleinen Dump-Off, die dann hinterher so einfach aussehen, aber da ist, also das wirkt dann oft so, der stand ja wieder frei, aber der stand nicht einfach nur frei, sondern der hat sich tatsächlich unglaublich clever dorthin bewegt und dann hat er diese kleinen Finishes, also kriegt den Ball mit einer kurzen Kontaktzeit, kann sich irgendwie so über, gerade über seine rechte Schulter kurz drehen, flickt den nach oben und hat dann einfach den Touch, dass die Bälle reingehen. Und wenn du das als Werkzeug hast, da schon mal immer wieder so einen zu bekommen, das löst dann einfach irgendwie alles andere und der hat einfach dann wirklich auch einen kompletten Werkzeugkasten im Zweifel mit dabei.
Er spielt wirklich wie ein Spieler, der seit 10 Jahren in der Liga ist und jeden einzelnen Cut kennt und jede einzelne Bewegung kennt. Er ist einer der effizientesten Cutter in der Liga, hat überragende Werte, auch in Transition so unfassbar geschickt, sich zu platzieren und diese innere Position zu bekommen und so. Er erinnert mich immer wieder, ich habe, glaube ich, den Vergleich dieses Jahr auch schon über Hannes Steinbach verwendet. Dementsprechend sei mir das die Kreativität verziehen. Aber er erinnert mich an Nikola Mirotic in der Art und Weise, wie ich. Bei Mirotic war es für mich auch immer, man musste 2-3 Mal zurückspulen, wenn man sich diese Plays angeguckt hat, um zu sehen, wie kann es sein, dass jetzt der MVP der Liga schon wieder da so viel Platz bekommt? Wie kann es sein, dass der schon wieder frei ist in der Zone und genau diese ganzen kleinen Schubser, diese Bumps, dieses sich positionieren, die 3 Schritte im richtigen Moment, das hat Tubelis auch und dass das für einen 24-Jährigen so schnell so drin ist, also Hut ab davor, dass man ihn nicht nur, ich meine, gefunden hat, ist ein bisschen übertrieben, weil ich meine, er hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt bei Ritas Vilnius, das heißt, er war direkt vor der eigenen Nase, aber dass man ihm so schnell so vertraut hat, diese Rolle zu spielen, ich habe mir gestern extra in Vorbereitung nochmal so ein bisschen College-Sachen von ihm angeschaut und war bei Arizona, große College-Mannschaft, hat dann 19-9 im Schnitt gemacht in seiner dritten Saison, in seiner letzten College-Saison. Und da sind auch all diese Zeichen schon erkennbar von diesem Spieler. Und es gibt so einmal pro Generation, zweimal pro Generation so Spieler, die am College gut performen und dann trotzdem so ein bisschen unergründlich unter dem Radar fliegen. Und vielleicht haben wir den gefunden in Ajolas Tubelis und er zeigt jetzt sehr eindrucksvoll, was er auf absolutem europäischen Top-Level imstande ist zu leisten. Also Wahnsinn. Ich bin trotzdem immer noch schockiert von so einer Performance und gerade wenn es dann bei einem Sylvain Francisco eben nicht läuft, ne? Ganze Serie ist noch keine Sylvain Francisco-Serie. Gestern auch wieder 4 von 15 aus dem Feld. Ich meine, er macht viele Dinge richtig, er kreiert viele Vorteile für seine Mitspieler. Aber wenn als Voraussetzung für was du tun musst, was du haben musst, um Finner zu schlagen, waren für mich 2 ganz klare Voraussetzungen in dieser Serie. Es muss A, Sylvain Francisco in MVP-Form sein und es muss B, so jemand wie Maodolo von der Bank kommen und dieses ganze Switchen bestrafen. Ich meine, gegen Maodolo vermeidet es Fenerbahce auch weitestgehend mit extrem hohem Einsatz, dass er diese Switches bekommt. Aber Maodolo funktioniert überhaupt gar nicht in dieser Serie und Sylvain Francisco ist noch nicht 100% da und dennoch hat man jetzt nach diesem Spiel 3 das Gefühl, Kaunas ist voll drin in dem Ding.
Ja, ja, das ist halt diese auch die Qualität, Switches an der Dreilinie zu bestrafen. Also nicht in die Zone zu müssen, nicht in dieses System, in diese Falle rein zu müssen. Und da wären Francisco und Maodolo ja genau die Spieler, wo wir gedacht haben, okay, das ist, wenn sie im Zweifel dann jeder 3 Stepbacks schießen müssen, weil sie die gut kriegen, dann ist das einer der Würfe, die sie präferieren, so. Das ist schon spannend. Erstmal gefährlich natürlich, dass Tubelis nur 3 Jahre am College war, werde ich sofort hellhörig. Der hat noch ein Jahr Eligibility. Also müssen wir vielleicht davon ausgehen, dass er für 7 Millionen noch mal einmal ins College geht mit 25 nächstes Jahr.
Er war, glaube ich, sogar während der Covid-Zeit am College. Das heißt, er hätte, glaube ich, 5 Jahre. Ja.
es ist krass, diese Serien, diese beiden Überraschungsteams, dass wir die in einem Spiel 5, das wäre schon spektakulär. Also ich bin mir nicht sicher, dass es beide schaffen. Aber ich glaube, ein Spiel 5 kriegen wir auf jeden Fall.
Eine Serie, bei der wir wissen, dass es kein Spiel 5 geben wird, auch kein Spiel 4, die behandeln wir schnell, weil ich glaube, es gibt gar nicht so viel dazu zu sagen. Es ist Olympiakos Piraeus gegen Monaco. Ich meine, Monaco kommt am Ende mit 5 Leuten und dem Busfahrer. Also Johan Beggerin spielt in diesem dritten Spiel 13 Minuten, ein paar davon auf der 5. Es ist ein bisschen sad für deinen Boy, Jared Blossom Game. der alles auf dem Parkett gelassen hat. Aber selbst Alpha Diallo ist am Ende dann nicht mehr mit dabei. Es war eine nicht zu gewinnende Serie am Ende für Monaco gegen Olympiakos.
Ja, so. Ja, ist nichts einfach. Da war nichts zu holen. Natürlich, das erste Spiel war so ein bisschen auch diesem ganzen Wahnsinn geschuldet. Play-in-Game, französischer Pokal. Und dann hast du das erste einfach, wo du so ein bisschen flat bist und Olympiakos ist einfach... Ja, das ist genau das Team, wo du für Monaco vielleicht mehr Energie lassen musst, weil du immer diese 20 oder 15 Zentimeter Körperlänge auch ausgleichen musst. Das musst du natürlich da in der Form machen, dass du das Boxout noch mal einen halben Meter früher hast, dass du dann noch physischer bist, dass du noch tieferen Schwerpunkt hast, dass du noch mehr kämpfen musst, dass du um die Position dir errangeln musst. Und all diese Sachen kosten Kraft. Und Kraft war einfach nicht mehr da bei Monaco. Und ja, dann auch der Wurf nicht, einfach die Dinger nicht getroffen, oft viele Würfe kurz. Und ja, dann ein Spiel. Spiel 2 ist dann Daniel Theiss sofort nicht dabei. Nach 2 Minuten kann er nicht mehr mitwirken. Das heißt, du hast gegen die großen Spieler fehlt dir dann dein wichtigster Big Man. Und dann, da war es dann gefühlt einfach schon vorbei. Das Spiel 3 war, ja, das war dann so ein Spiel, um den, ich glaube, wenn wir uns beide dieses Mal Einspruch von Lukas Feldhaus borgen, das Spiel 3 war so ein Spiel, wo sich normalerweise in der Jugend die Trainer darauf einigen, dass sie irgendwie nach 3 Vierteln dann einfach das beenden und beide Mannschaften nach Hause fahren. So wirkte das dann.
Ja, Olympiakos hat in diesem Spiel auch Minutenverteilung wie in einem Vorbereitungsspiel gehabt. Also kein Spieler mehr als 20, Vizenkov hat 23 gespielt, aber es alle durften, also selbst Monty Morris, eine kurze Sichtung von Monty Morris und Tyrick Jones. Tyrick Jones, der keine Rolle spielt in diesem Kader. Also Olympiakos sieht wahnsinnig dominant aus, was aber ein bisschen realitätsverzerrt ist dadurch, wie sehr Monaco limitiert war. Allerdings auch im ersten Spiel, wo Monaco noch bei halbwegs voller Kapelle spielte, wo die Kapelle ist auch nicht voll, wie wir wissen, über die Saison, hat sich da viel am Kader getan. Auch da wirkte Monaco nicht wirklich kompetitiv mit dieser Mannschaft. Und jetzt ist die Frage, die man vielleicht so ein bisschen an der Stelle stellen kann, und da ist große Ungewissheit, aber was bleibt übrig von Monaco für nächstes Jahr? Wen sehen wir da überhaupt noch? Wer wird in diesem Team sein? Wer wird in diesem Kader spielen?
Ich glaube, Strasel sehen wir zurück. Bergerin. Ja. Und da hört schon auf. Also ich glaube, für Diallo gibt es keine Chance. Blossom Game hat ja schon kommuniziert. Mike James sowieso nicht. Daniel Theiss, wir erinnern uns, da gab es diese komischen, kryptischen Tweets letztes Jahr im Sommer. Also da war irgendwie nicht unbedingt davon auszugehen, dass das vielleicht von allerlängster Dauer sein wird. Also, Kevarious Hayes, meine ich, würden jetzt auch schon Gerüchte rumgeistern, dass er nicht mehr bleibt. Also ich glaube, das ist ein absoluter Neustart. Und ich bin mir nicht sicher, wie gut der gelingen wird.
Monaco, wenn ich mich recht entsinne, kein Wildcard-Holder. Ich bin da immer, das tut mir leid, nicht so gut informiert, wie ich sein sollte. Das heißt, wir werden Monaco zumindest Stand jetzt nächstes Jahr noch in der Euroleague sehen, auch wenn es sehr unklar ist, wie die finanzielle Saison, diese finanzielle Situation aussieht. Für diese Mannschaft sehr, sehr spannend, was da für ein Team bei rauskommt am Ende. Olympiakos wartet auf den Halbfinalgegner und die letzte Serie, die noch läuft, bei der wir Spiel 4 am Donnerstag, also bereits jetzt in wenigen Stunden, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, anstehen sehen, ist Hapoel gegen Real Madrid. Vom Basketballerischen her für mich die Serie, die ich vielleicht am wenigsten genieße aktuell. Also Eddie Tavares mit einer schweren Knieverletzung raus nach, weiß gar nicht mehr, 3-4 Minuten in Spiel 1. Dann ein für mich kaum erklärbares 102-75 mit einer großen Sichtung von Usman Garuba, der 13-9 macht in diesem Spiel. Und jetzt Spiel 3, ein 7-Punkte-Sieg für Hapoel, sah zwischenzeitlich noch deutlicher aus. Zu Hause. Ich kann mir auf diese Serie keinen wirklichen Reim machen, außer dass Real für mich die so deutlich bessere Mannschaft ist, aber ich immer noch nicht das Gefühl habe, dass die wirklich zusammenhängenden Basketball spielen über lange Abschnitte. Ich habe irgendwie ein merkwürdiges Gefühl zu der Serie. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich geht oder ob du einen klareren Griff hast.
Nee, das ist auch für mich, da ist es, ja, die anderen Mannschaften waren jetzt für mich, also die anderen Begegnungen sind natürlich so spannend. Für mich ist das eine Serie, gerade wenn es dann nach Bulgarien geht und es ist irgendwie ein Drittel gefüllt in der Halle und ein Tavares nicht dabei. Ich gehe fest davon aus, dass Real sich durchsetzen wird. Da fehlt so ein bisschen Spice, muss ich gestehen.
Ja.
Campazzo war schon cool. Die ersten zwei Spiele Campazzo wieder so zu sehen, das war schon mal noch was, was mir Vorfreude gebracht hat, somit das Einzige bei Real Madrid. Nochmal einmal Bühne frei für den Campazzo-Halbfinale, wo er wirklich die Zügel in der Hand hat und kriegt nochmal eine Chance, einen weiteren Titel zu gewinnen. Das würde mir gut gefallen.
Na, Campazzo, der von der Dreierlinie wirklich in den letzten Wochen absurd wirft, auch wenn jetzt in Spiel 3 es am Ende 2 von 9 von außen waren. Real eine immer noch bräsig agierende Mannschaft irgendwie. Es ist auf der anderen Seite ein Hapoel-Team, das sehr stark davon abhängt, wie gut Vasilij Micic in diese Spiele reinkommt. Und die Antwort war jetzt immer wieder sehr wankelmütig. Jetzt gestern Abend in Spiel 3 hat er einen ganz guten Auftritt gehabt. Die Turnover bei Tel Aviv haben sich gestern im Rahmen gehalten. Ansonsten ist das wirklich so am Hinterkopf kratzen schlimm teilweise, was diese Offensive da produziert. Ich habe aber auch bei beiden Teams, und ich weiß nicht, ob das unfair ist, diesen beiden Mannschaften gegenüber, bei beiden Teams irgendwie das Gefühl, dass in einem Halbfinale, wer auch immer sich da durchsetzt, egal ob da Valencia oder Panathinaikos kommt, ich sehe die beide nicht als Favoriten in diesem Halbfinale.
Nee, Favoriten nicht. Real ist einfach trotzdem noch Real. Das ist, werde ich nicht mehr los in meinem Leben. Real in so einem Final Four, so ein 72-67 Sieg. Das ist natürlich die Frage, ob Tavares fit ist oder
ja,
nicht.
Ja, genau.
Alex Len mit 15, 20 Minuten Alex Len, passiert gar nichts. Aber ich glaube schon. Ich glaube, die Voraussetzung, also am Anfang hieß es so 4 Wochen Tavares. Das ist dann gerade so Ende Mai. Das müsste sich dann ausgehen.
Ja, kommt ein bisschen drauf an, es ist ein MCL, also man hatte ja zuerst wurde ja verkündet kurz, dass es ein Kreuzbandriss sei, dann doch angepasst auf MCL-Verletzungen, da gibt es wie sehr, sehr verschiedene Zeitrahmen, je nachdem wie schwer die Verletzung ist, worüber wir keine klare Information haben. Für mich sind sie ohne Eddie Tavares dead in the water. Ja. Also ich meine, in einem einzelnen Eliminationsspiel kann natürlich aller möglicher random Schmarren passieren. Weiß nicht, ob wir uns hier zensieren müssen oder nicht. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Aber Usman Garuba, der dann plötzlich wieder aussieht wie der Spieler, den wir vor Jahren antizipiert haben, der sein könnte. Ich kann natürlich von Einzelspiel passieren, aber die ganze Mannschaft wird zusammengehalten von Eddie Tavares in der Defensive und Facundo Campazzo in der Offensive in dieser Saison. Was kein sonderlich positives Zeichen ist für ein Team, das die Euroleague gewinnen möchte normalerweise. Aber sie haben es bis an diesen Punkt geschafft und es hat auch in dieser Playoff-Serie jetzt bislang gut genug funktioniert gegen eine Mannschaft in Hapoel Tel Aviv, der ziemlich klar gegen Ende der Saison die Luft ausgegangen ist. Jetzt schauen wir mal, ob sie dieses vierte Spiel auch nochmal drin haben. Aber ich habe bei beiden Teams das Gefühl, dass sie Kanonenfutter wären in einem Halbfinale für eine gegnerische Mannschaft. Irgendwie gibt mir keins dieser beiden Teams den Vibe.
Das wären das Panna oder Valencia Matchup.
Ja, genau.
Ja. Ja, ich glaube, dass dieses, ich glaube, Valencia Real, auch wenn das natürlich noch ein sehr weiter Weg wäre, aber er ist nicht ausgeschlossen. Da hat dann Real diesen komischen großer, so, ich glaube, der Respekt vor so einer Valencia-Mannschaft wäre nicht so groß. Ich glaube, da hast du irgendwie sowas. Das ist so in der RCB großer Bruder-Geschichte. Das ist, da würde ich mich schwer tun. Da hätte ich richtig Angst vor. Ich habe mich mittlerweile in Valencia, ich bin so hart Team Valencia, das hätte ich nicht gedacht. Also ich habe sie dieses Jahr schon viel gesehen und habe das wahrgenommen, wie sie spielen und so, aber Pedro Martinez und einfach diese Gang das ist, ich, meine Liebe ist sehr groß geworden und ich würde mich sehr so bereit machen müssen für so eine ganz schlimme Enttäuschung, von so einer ekligen Realdusche einfach.
Ist deine Liebe für Panathinaikos währenddessen größer oder kleiner geworden, als du mitbekommen hast, dass die Plätze gefüllt waren mit Bildern von Giannakopoulos vor Spieltag?
Nee, also für mich ist dieses, ist diese Panaman-Ataman-Geschichte, Panaman-Geschichte vorbei. Ich fand das großartig. Ich fand ja dieses auch das Atamansche am Anfang sehr reizvoll, die Doppelfaust, ist vorher anzusagen. Das ist ja der große Unterschied. Ataman, das, jeder gewinnt mein Herz, der, wie Michael Jordan in der 10-stündigen Doku eindrücklich erzählt hat, ist es einfach zu reden, wenn du vorne bist. Ein guter Mann spricht, wenn es 0-0 steht oder sogar, wenn du hinten bist. Und das fand ich bei Ataman, das ist das große Ding, was mich immer wieder zurückgeholt hat in diese Farce. Und ich bin damit einfach durch. Und ich bin auch durch mit diesem komischen, sich zusammen, das Zusammengebastelte. Und das, ja, das, also, der Euroleague Basketball lebt ja für mich dann im Zweifel auch da. Und dass es zusammenpasst, dass die Mannschaft zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und dass es dann einfach die Rollen klar verteilt sind und das irgendwie sowas, dann geht's darum, letzten zwei Minuten die richtigen Plays zu laufen. Und das, dieses, einmal du, einmal ich, mal ist es Hayes Davis mit drei Looks, dann einmal einfach den Ball in Post schmeißen und dann Fadeaway schießen und dann ist es wieder, boah, es ist schwierig für mich. Ich bin so ein bisschen da raus. Ich bin sehr stark für Valencia, obwohl ich vor Ort sein werde in Athen und es gibt natürlich keine wahnsinnige Fantasie, als ein Athen-Athener-Finale in Athen, so auch als Kulminationspunkt des Werdegangs dieser beiden Mannschaften, dann noch Batsokas Ataman. Und obwohl das greifbar wäre, wünsche ich mir trotzdem Valencia in diesem Final Four. Und das könnte ich nicht glauben, vor noch drei Wochen, dass ich das sage. Hm. Vor drei Wochen hätte ich vom Fernsehen gesessen und gehofft, egal wie es aussieht, bitte gib mir Panna. Wir wollen Panna bei diesem Final Four.
Vor allen Dingen hätte ich gerne die Perspektive, dass wir das allererste Mal amtierenden Euroleague Champion als Spieler in seinem ersten College-Jahr sehen können. Das fände ich. Fänd ich cool. Lass uns noch schnell in die NBA rüber gucken und auch da haben wir ja schon notwendigerweise ewig nicht mehr gesprochen. Wir nehmen einen weiteren Eintrag in die Rekordbücher vor, Per. Die Rekordbücher, die wir wohl gepflegt haben über die Saison mit den verschiedensten Rekorden der Orlando Magic. Hatten Sie schon den Rekord für die längste gegnerische Scoring-Streak in einem NBA-Spiel aller Zeiten? Ja, gegen die Toronto Raptors. Jetzt haben sie einen neuen draufgelegt in Spiel 6 gegen die Detroit Pistons. 23 verpasste Würfe in Folge. Das ist ein absoluter und unangefochtener NBA-Playoff-Rekord. 12 Minuten 45 am Stück. Keinen Wurf getroffen, nachdem man mit 24 geführt hat. Und die Saison der Magic ist vorbei, Jamal Mosley ist gefeuert und ich weiß nicht, was dieses Strohfeuer plötzlich war von diesen drei Spielen, wo dieses Team plötzlich aussah wie die Orlando Magic, die wir erwartet haben. Ich weiß es nicht und ich werde es nie wissen.
Ja, es muss sein, einfach Spieler, die sich entscheiden gegen alles, was sonst passiert und egal, was sie sonst so nervt, einfach selber zu übernehmen und sich nicht um die Chance zu bringen. Ich glaube, das sind so diese klassischen Talks in so einer Situation. Ich habe auch schon in Mannschaften gespielt, wo ein Verhältnis mit dem Trainer versäuert ist, wo es kein Zurück mehr gibt. Also es gibt diese Verhältnisse dann, wo, wenn du selbst objektiv oder in einem Transkript lesen würdest, was der Trainer sagt, es genau das Richtige ist und trotzdem, wenn er das tut, gibt's nur Augenrollen oder gibt's komische Looks und passiert nichts mehr. Und dann kommt irgendwann noch der Punkt, entscheiden sich die Spieler einfach zu sagen, okay, jetzt sind quasi Playoffs oder jetzt sollten wir unser schlechtes Verhältnis mit dem Trainer oder was auch immer hier ist in der Luft, sollten wir das nicht versuchen zu ignorieren und uns jetzt trotzdem noch zu gucken, ey, es sind jetzt Playoffs, es sind wir, so lasst uns das tun. Und dann kann kurzzeitig eben sowas passieren, wie wir das gesehen haben. Anders kann ich mir das nicht erklären. Den Einsatz haben wir ja, egal in welcher Besetzung, quasi nie gesehen das ganze Jahr. Das heißt, es kann nicht von außen gesteuert sein. Es ist für mich, geht nur von innen. Und dass wir dass es dann natürlich ironischerweise eine zweite Halbzeit ist, die sie dann in der Form bestreiten. Und auch da, beide Seiten werden sich wahrscheinlich wieder, also auch da gesehen fühlen. Natürlich wird es dann Spieler geben, die sagen, okay, Detroit hat irgendwas umgestellt oder angepasst und es mit mehr Intensität in der zweiten Halbzeit gespielt und irgendwie, wir hatten keine Antworten, wir hatten keine Plays, wir hatten keine klar offensive Idee. Und Mosley wird sagen, ja, die andere Mannschaft hat einfach wieder härter gespielt und beide Mannschaften sitzen oder beide Seiten sitzen wahrscheinlich irgendwo und fühlen sich bestätigt, dem, was sie gesehen haben. Das Wichtigste ist einfach, dass es jetzt offiziell beendet ist, weil hätten sie dieses Spiel noch gewonnen und vielleicht wäre irgendwie so eine zweite Runde, hätte vielleicht gereicht für Mosleys Job, auch wenn ich das nicht glaube. Aber das ist ja einfach, ich meine, das sieht ein Blinder mit Krückstock, dass das dieses Verhältnis beendet sein muss, lieber gestern als heute.
Bitter natürlich, dass Franz Wagner diese letzten beiden Spiele mal wieder verpasst. Sind wir an dem Punkt angekommen, wo wir von Franz Wagner in noch nicht gleichen Kategorien, aber ähnlichen Kategorien denken müssen, wie ein Joel Embiid, wie Spieler, die einfach für immer verletzt sein werden? Es sind jetzt 3 Jahre in Folge.
Ja, sind wir nicht, glücklicherweise sind wir nicht. Es gibt auch einfach viele Beispiele für Spieler, die, ich meine, Steph Curry, dein Boy, Mr. Wackelknöchel, Mr. Können wir ihn auf dem Feld halten? Mr. Ist er mit Ende 20 durch, weil seine Beine oder seine unteren Extremitäten ihm es nicht erlauben, einfach viele Belastungen zu haben. Und siehe da, es sind 15 Jahre später und der Mann war quasi ein Dauerbrenner. Ich glaube, du hast einfach, klar, diese Oblique-Verletzung von Franz Wagner war irgendwas ein seltsamer Ausreißer und dann hast du einfach viel Knöchel und dann hast du im Zweifel auch schlechte Entscheidungen bei der Reha und so weiter, haben wir alles schon auch gehört und deswegen ist das für mich niemals was du nicht mit irgendwelchen Biostatikern und sonst einfach vom Altersprozess und weiter daran schrauben und dann auch einfach eine kleine Glückssträhne, dass du mal nicht zur richtigen Zeit auf dem richtigen Fuß landest oder zum falschen Zeitpunkt auf dem falschen Fuß. Und dann sehe ich keine Frage, dass das einfach heißen kann, okay, in 10 Jahren erinnern wir uns zurück, wisst ihr noch, als Franz Wagner in den ersten Jahren seiner Karriere immer diese Probleme hatte, fit zu bleiben.
Gleichzeitig hatten wir in Spiel 7 ein unerwartetes, ich meine, jetzt ist es so ein bisschen hinfällig, weil das Spiel verloren ging, aber unerwartetes Moritz-Wagner-Sighting mit unerwartet großartiger Defense in 9 Minuten 42. Das ist etwas, was mir zumindest noch so ein kleines bisschen gutes Gefühl gegeben hat aus Sicht der Orlando Magic und dieser Germany Connection, weil Tristan da Silva war völlig raus in diesen späten Playoff-Spielen, hatte gar nichts mehr anzubieten. Aber zumindest bei Moritz Wagner sah es so aus, es könnte sich wieder bewegen, wie es Moritz Wagner tut. Große Umstellungen werden da kommen für die kommende Saison bei den Orlando Magic. Noch ganz kurz, ganz, ganz kurz, weil wir uns ja auch, was NBA geht, hier immer ein bisschen kurz halten wollen. Aber von den Teams oder von den Serien, die jetzt gerade laufen, also Sixers, Knicks, Timberwolves, Spurs, Cleveland Cavaliers gegen die Detroit Pistons und die Oklahoma City Thunder gegen die Los Angeles Lakers. Was ist deine, wenn du alle anderen streichen müsstest, du hast nur noch Zeit, eine Serie zu gucken, welche wäre dein Go-To und wieso?
Es muss jede, ist für mich jede Spurs-Serie, die ich schauen muss. Es ist der Werdegang, es ist die Origin-Story, es ist auch so die Leiden des jungen Wembys, Wege zu finden, das, also einfach jemanden in Echtzeit zu beobachten, so die ersten Schwierigkeiten, das erste verlorene Heimspiel, irgendwie offensiv geht einem was flöten, es ist eine Unsicherheit in seinem Wurf erkennbar, was mache ich jetzt, wie finde ich Wege und dieses ganze, der ganze Prozess ist für mich ultra spannend. Auch wenn grundsätzlich Philly New York natürlich eine Wahnsinnsserie ist. Ich hoffe, das wird nicht allzu deutlich. Die Philly-Geschichte ist spektakulär. Irgendwie, dass es eine Vision von einer Mannschaft gab, wo wir immer alle dachten, die wird es nie geben, aber auf dem Papier wäre das ja wirklich vielleicht was ganz Verzauberndes. Und dann gibt es das auch wieder genauso kurz, was irgendwie da in diese gleiche Kerbe schlägt, die wir dieses Jahr für mich die Überschrift haben, wird einfach die Diskrepanz zwischen der normalen Saison und den Playoffs einfach nicht nur im Produkt zu groß, aber auch in der Einschätzung für unsere Analysearbeit, für was machen wir mit diesen Teams? Du hast schon Orlando angesprochen, die 3 Spiele gespielt hat, die wir das ganze Jahr nicht haben kommen sehen. Wir haben die Timberwolves gesehen, wo wir immer gedacht haben, die kommen irgendwann. Und dann wurde es uns doch immer noch zu spät. Dann haben wir gesagt, jetzt vielleicht doch nicht mehr. Und dann gewinnen die dieses Spiel gegen Denver sogar ohne Ant und DiVincenzo und wie sie alle heißen. Also es sind bizarre, es passieren bizarre Dinge. Philly kommt aus dem Nichts. Es ist seltsam, aber für mich ist es einfach die Reise mit Wemby geht jetzt los und da darf man eigentlich nichts von verpassen.
Um noch kurz so einen Talking Point von amerikanischen Shows zu borgen. Wie schlimm war diese Serie für Nikola Jokic's Legacy, Per Günther?
Schlimm, glaube ich. Also für mich nicht, aber ich verstehe, dass die Wahrnehmung dieser Serie so seltsam. Was waren auch für Starts in Spiele dabei? Bälle weggeschmissen, man dachte immer, der Dreier von Jokic wäre auch einfach nice to have. Also, als der dazugekommen ist und vor 2 Jahren, als er phasenweise die NBA angeführt hat in Dreierquote, wo wir dachten, okay, was ist das jetzt? Ja, tut er weh gegen so eine Inside-Präsenz wie Gobert, wenn er dann weg ist. Aber hätte es einen Spieler gegeben, auf den wir gezeigt hätten und gesagt, okay, der Dreier ist nicht mehr da. Wer findet dann einfach andere 5 Möglichkeiten, die Spiele zu dominieren, offensiv? Dann ist es Nikola Jokic. Und das als einzige Erklärung auch so ein bisschen für das Wegbrechen dieser Brillanz ist sehr, so seltsam gewesen. Und dann auch so die Art und Weise, irgendwie sich gerade dieses Jaden McDaniels irgendwie beleidigt sie durch die Bank weg und gleich im nächsten Spiel legst du dich hin und verlierst zu Hause. Das war so seltsam.
Ja, also ich betrachte es schon als, ich bin, wie du weißt, auch kein Legacy-Analyst, aber die Art und Weise, ohne DiVincenzo, ohne Edwards also peinliche Niederlage für die Denver Nuggets. Auch für mich so nicht erwartbar, genauso wie die Niederlage der Houston Rockets gegen die Lakers. Das ist natürlich auf der anderen Seite eine Riesengeschichte für LeBron James, auch in dem Podcast hier schon angesprochen. Auch wenn die sang- und klanglos untergehen werden, jetzt vermutlich gegen die Oklahoma City Thunder. Ja, das sind zwei Geschichten, die ich so im Leben nicht hätte kommen sehen. Auch da sind wir ganz tief drin im Playoff-Geschehen. Lass uns noch kurz darauf hinweisen, wenn du keine Themen mehr hast, ich weiß nicht, ob du noch was mitgebracht hast, was dir dringend ein Herzensanliegen wäre. Nee, ansonsten dann würde ich unsere Zuhörer darüber informieren, wo sie und wann sie vor allen Dingen die nächsten Euroleague-Playoff-Spiele verfolgen können. Also Donnerstagabend 19.45 Uhr HPL gegen Real Madrid und dann Freitag zweimal Spiel 4, 18.45 Uhr Übertragungsbeginn zwischen Žalgiris Kaunas und Fenerbahce Istanbul und um 20 Uhr dann Panathinaikos gegen Valencia.
Tut es. Her. Wir haben, Basti, wir haben Hörer, die einfach nur unseren Podcast hören und nie ein einziges Euroleague-Spiel schauen.
Die ist das so?
Ja, das ist so. Das gibt es. Es gibt es gar nicht so selten, wie du glaubst.
Okay.
Also, das ist natürlich auch eines der schönsten Komplimente, die wir bekommen. Also, wenn mir Leute sagen, ey, ich habe Euroleague gucke ich nicht, aber ich liebe euren Podcast.
Das ist so ein bisschen Audiobook. Ja,
wir sind uns sehr geschmeichelt und wir sind auch ein Hafen für alle. Also wir können auch quasi nicht Basketballer sein und wir können uns auch schon, wir freuen uns darüber sehr. Aber bitte tut euch was Gutes. Und ich weiß, es ist jetzt schon Donnerstag und morgen ist das Spiel, aber vielleicht hört ihr es erst Freitag. Plant bitte dieses Spiel ein. Pana Valencia von Sekunde 1 oder schon beim Einlaufen der Mannschaften. Wir müssen sehen, alle zusammen am Rechner sitzen oder am Laptop sitzen oder am Fernseher sitzen und passieren und sehen, was passiert.
Yes. Alle mit ins Boot beim Magenta Sport. Vielen Dank fürs Zuhören. Per, die Sonderfolge überstanden.
Oh. Schön. Wir haben es geschafft, gemeinsam, Basti.
Yes.